wo verschiedene Experimente installiert sind, die die Kinder selber mitentwickelt haben. Und dieser Forscherwagen fährt dann eben durch verschiedene Schulen und kann von den Kindern dann mehr oder weniger in Anspruch genommen werden.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Elisabeth Lukasa Vogel. Es geht darum, Bildung voranzutreiben. Dass man begeistert, dass man Kinder inspiriert, dass man Jugendliche inspiriert und dass man zugleich die Lösungsorientierung und die Wettbewerbsfähigkeit vom Bundesland bewahrt. Wovon spreche ich hier? Von der MINT-Koordination bzw. auch von einem Verein, nämlich Klasse Forschung. Und Elisabeth Lukasa Vogel ist die treibende Kraft dahinter. Sie gründete vor Jahren gemeinsam mit einer Freundin im Bereich Naturwissenschaft einen Verein und folgte ihrer Intuition. Und jetzt bringt sie mittlerweile mit vielen zahlreichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen, Kindern verschiedene Dinge im Bereich der Forschung bei. Sie leistet somit einen großen Beitrag für die Lösungsorientierung, für das Design Thinking, für die Kreativität. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Elisabeth Lukasa Vogel.
Was hast du zuletzt gelernt?
Geduld zu haben. Also oft, ich bin oft ein ungeduldiger Mensch und oft passieren die Dinge nicht so schnell und so erwartet, wie man es vorstellt. Und das habe ich zuletzt wieder gelernt, das gute Ding braucht oft Weile.
Wie viel Geduld hat es gebraucht, um die MINT-Initiative ins Leben zu rufen?
Eigentlich 10, 12 Jahre aus meiner Sicht. Also wir haben gestartet vor 12 Jahren mit der Kollegin Barbara Frick, mit der ich gemeinsam den Verein Klasse Forschung gegründet habe. Und damals, wie wir angefangen haben, einfach eigentlich als zwei Naturwissenschaftlerinnen mit weder irgendeinem Netzwerk im Hintergrund, irgendwelchen Verbindungen, haben wir einfach angefangen, da eben MINT-Aktivitäten zu starten. Und haben da eigentlich, hat schon lange gedauert, bis wir da die ersten Fürsprecher gehabt haben oder eine Begeisterung für das Thema. Also es dauert schon eine Zeit und die letzten Jahre hat das aber ziemlich einen Aufschwung genommen eigentlich.
Wie kann man sich Vereinklasse Forschung vorstellen? Also mit was fängt man dann schlussendlich an? Also man hat eine Idee über Wissensvermittlung im Bereich Naturwissenschaften und dann schaut man, wie bekommt man das Wissen in die Klassenzimmer oder was sind so die ersten Schritte?
Ja, bei uns war eigentlich der Ausgangspunkt eine Förderschiene, wo es eben die Talente regional, wo es darum geht, in einem Netzwerk zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen, wirtschaftlichen Einrichtungen, also Unternehmen, Bildungsaktivitäten praxisnah und mit forschendem Lernen für Kinder aufzubereiten. Und ich war ja damals bei der CeMIT GmbH beschäftigt noch und war im Projektmanagement eigentlich mit diesen Firmen und mit diesen wissenschaftlichen Einrichtungen im täglichen Austausch. Und dann hat sich diese Gelegenheit ergeben, eben so eine Förderschiene zu beantragen. Und nachdem wir die ganzen Firmen an der Hand gehabt haben, haben wir gesagt, probieren wir das einfach mal, weil es gibt so tolle Forschungsthemen, Forschungsschwerpunkte, Innovationen in Tirol und die gehörten eigentlich für die Kinder und für die Jugendlichen heruntergebrochen und vermittelt. Und das war eigentlich die Ausgangssituation für die ganze Geschichte. Und dann haben wir halt mit einer ersten Förderschiene gestartet. Das war damals zum Thema Krebsmedizin und Biotechnologie, weil es da einfach in Tirol viele tolle Schwerpunkte gibt. Und dann hat sich herausgestellt, nach 2, 3 solchen Projekten, dass da eine wahnsinnige Nachfrage nach solchen Aktivitäten ist, also wo die Schulen einfach aus den Schulen rausgehen, außerschulisch lernen, tolle spannende Arbeitsfelder da eintauchen können. Und da haben wir einfach in diesem Netzwerk, das wir uns mal geschaffen haben, immer weitergemacht und irgendwann war es das dann so umfangreich, dass wir gesagt haben, jetzt gründet man einen eigenen Verein, um einfach selbst für den Verein, für die Aktivitäten selbst Gelder zu lukrieren, Förderungen zu beantragen. Das hat dann auch in das Unternehmensbild der CeMIT einfach auch nicht mehr reingepasst. Und so ist es entstanden und haben gesagt, wir probieren es. Ein Verein ist ja eigentlich recht schnell gegründet. Und die Bauern, die haben das dann einfach gegründet. Und inzwischen sind wir Gott sei Dank ein Netzwerk von 47 sehr engagierten Einzelpersonen und Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Tirol, die sich wirklich da toll einbringen und wo wir einfach ganz coole Sachen für Kinder und Jugendliche machen können. Wo sie in der Schule nicht so die Möglichkeiten haben, das zu machen, aus verschiedensten Gründen.
Wer lehrt dann zum Beispiel die Krebsmedizin? Also macht es dann wirklich ein Forscher in dem Bereich oder ist man im Austausch mit einem Forscher oder mit einer Forscherin und bearbeitet oder arbeitet dann das Thema auf?
Na, also fast alle unsere oder eigentlich alle unsere Aktivitäten werden unterrichtet in dem Fall von Forscherinnen und Forschern beziehungsweise Personen, die in dem Fachbereich kompetent sind. Haben wir uns aber überlegt, es gibt ja viele Initiativen, die dann einfach auch Tutorinnen und Tutoren ausbilden, die mehr oder weniger das Thema vermitteln. Uns war es einfach immer ganz wichtig, dass wirklich die Kinder und die Jugendlichen in den Austausch, in das Lernen mit Forscherinnen und Forschern kommen. Weil Kinder stellen viele Fragen und das kann eigentlich nur der oder die beantworten, die wirklich in dem Thema drinnen ist. Und insofern ist das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Und insofern bedienen wir uns da wirklich den Forscherinnen und Forschern. Sehr oft sind es natürlich jetzt nicht die Professoren, vielleicht unbedingt auch viele. Es gibt sehr viele engagierte Professoren auf der Uni zum Beispiel, die das einfach total gern machen und super können. Aber es sind auch sehr viele Dissertanten, Dissertantinnen. Ja, also wie gesagt, das sind wirklich alles Fachleute.
Wie gelingt es, die Themen so einfach aufzubereiten für die Kinder?
Das gelingt eigentlich im sehr engen Austausch und Ausprobieren mit Schülerinnen und Schülern und mit Lehrkräften. Also wir sind immer in Abstimmung mit den Lehrkräften. Wenn wir neue Schwerpunkte entwickeln, haben wir meistens eine pädagogische Expertise dabei. Wir arbeiten sehr viel mit der Pädagogischen Hochschule Tirol zusammen, auch mit der Uni Innsbruck, mit dem Zentrum für Fachdidaktik, aber auch mit Lehrpersonen, die jeden Tag in der Klasse stehen und die genau wissen, welche Inhalte können vermittelt werden, müssen vermittelt werden. Also dieser Austausch, was kann in der Schule vermittelt werden, dass man nicht alles doppelt macht, aber welches Vorwissen kann in der Schule schon generiert werden, dass wenn sie dann in die außerschulischen Veranstaltungen kommen, schon ein gewisses Grundwissen haben, weil dann macht es einfach mehr Spaß und ist einfach nachhaltiger, wie wenn es jetzt wirklich ganz, wenn es nur so Ausflug ist, ohne Vorwissen und ohne Nachbereitung. Also das erfolgt ja in enger Abstimmung mit den Zielgruppen. Und seit einigen Jahren, seit 3 Jahren, haben wir ein neues Projekt, das heißt Science. Und da versucht man einen neuen Weg, wo man wirklich ko-kreativ mit Kindern und Jugendlichen Bildungsangebote entwickeln. Also das ist eine ganz spannende Sache, weil bisher haben wir es eigentlich immer über die Lehrkräfte gespielt. Und diesen Projekt entwickeln die Kinder und Jugendlichen selbst Bildungsangebote für ihre Altersgruppe. Und das ist eine ganz coole Sache.
Was ist das Ergebnis daraus? Also was wurde bisher entwickelt von den Kindern und Jugendlichen?
Ja, zum Beispiel haben wir mit der Volksschule am Inn einen Forscherwagen entwickelt, wo es ist mehr oder weniger so ein kleiner Anhänger, wo verschiedene Experimente installiert sind, die Kinder selber mitentwickelt haben. Und dieser Forscherwagen fährt dann eben durch verschiedene Schulen und kann von den Kindern dann mehr oder weniger in Anspruch genommen werden. Und da war so ein Learning zum Beispiel, was wir uns erst gar nicht gedacht haben. Die Kinder haben zum Beispiel eingebracht, sie wünschen sich einen Forscherwagen mit Zelt, mit Sitzgelegenheiten, mit bestimmten Einrichtungsgegenständen. Das war ganz interessant, weil sie einfach ein bisschen eine gewohnte Umgebung brauchen. Also auf das werden wir Erwachsenen zum Beispiel überhaupt nicht kommen. Also jetzt fährt der Forscherwagen soll mit so einem Zelt herumfahren oder mit einer Dachplane. Also es sind einfach so Input von Schülerinnen und Schülern, auf die Erwachsenen oft gar nicht draufkommen. Es braucht also ein bisschen gewohnte Umgebung für diese Dinge. Das war so ein Experiment und also das ist mit der Volksschule am Inn entwickelt worden. Oder zum Beispiel mit der HBLA Tirol, also das ist ja die in Rotholz, die HBLFA Tirol, höhere Bildungsanstalt für wirtschaftliche Berufe heißt es, glaube ich, genau. Und da haben wir zum Beispiel einen Hydroponic Tower entwickelt. Das ist also ein Tower, also ein kleiner Turm, wo mehr oder weniger vertikal Pflanzen wachsen können. Das haben wir gemeinsam mit diesen Schülerinnen entwickelt und das wird dann als Workshop-Angebot an weitere Klassenschulen dann vermittelt. So als 2 Beispiele.
Wie fördert man die Neugierde bei Kindern? Also wie gelingt das? Weil die Grundvoraussetzung, dass die Kinder Interesse daran haben, ist wahrscheinlich die Neugierde, oder?
Ja. Genau, also die Neugierde, glaube ich, kann man schon sehr fördern durch forschendes Lernen, also dass man nicht fix und fertige Konzepte anbietet, sondern durchaus Herausforderungen einbringt, sogenannte Challenges auch, und dann die mit ihnen arbeitet und so einfach entsteht einfach eine gewisse Begeisterung und eine Neugierde, das auszuprobieren, zu schauen, was kommt raus. Also so auf dieser Ebene gelingt es eigentlich sehr gut.
Es ist dann aber nicht so, dass es dann Abzeichen oder so etwas gibt für gewisse Challenges, was man erreicht hat, oder gibt es sie schon?
Nein, Abzeichen haben wir eigentlich keine. Nein. Also Wettbewerbe oder so haben wir eigentlich wenige, also oder gar keine. Das Highlight ist einfach mehr oder weniger was zu entwickeln und das dann auch zu präsentieren. Also wir haben so Global Goals Design Champs. Das funktioniert ein bisschen so nach dem Design Thinking Prozess, wo die Kinder und die Jugendlichen Challenges haben, die sie dann mehr oder weniger lösen müssen und dann Prototyping machen. Und dann am Schluss gibt es eine Präsentation. Das ist so das Highlight dieses Formats. Aber so Wettbewerbe oder Abzeichen gibt es eigentlich nicht. Nein, haben wir nicht.
Ich frage deswegen, weil ich glaube, das könnte die Neugierde wieder einschränken, weil dann macht man es ja nicht mehr aus dem Interesse heraus, sondern eher, um anderen was zu beweisen. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also ich hätte jetzt da gar keine Präferenz. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die Neugierde sogar einschränkt.
Ja, keine Ahnung. Das habe ich mir noch gar nicht, diese Frage habe ich mir noch gar nicht so gestellt. Es gibt natürlich auch schon sehr viele Wettbewerbe, gell? Man muss auch immer schauen, was kann man anbieten oder was macht man, was nicht andere schon wieder machen, weil es ist auch sinnlos, alles doppelt und dreifach zu machen. Aber das mit der Neugier habe ich in die Frage mir noch gar nicht gestellt.
Was für eine Frage fällt dir ein oder was war eigentlich die beste Frage, was dir ein Kind bisher gestellt hat? Weil du, also es bei der Entwicklung geht es ja darum, eigentlich richtige Fragen zu stellen. Und die Polaroid-Kamera ist ja auch nur entstanden, weil die Tochter vom Erfinder gefragt hat, warum muss man eigentlich bei der Kamera immer warten, dass ein Bild entwickelt wird? Warum kann das Bild nicht sofort herauskommen? Und so ist die Polaroid-Kamera entstanden. Also Kinder stellen ja unfassbar faszinierende Fragen und stellen uns selbst vor, uns Erwachsene vor Herausforderungen und neue Denkansätze. Welche Frage fällt dir ein?
Tut mir gar nicht so leicht, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Vor allem deswegen, weil ich natürlich sehr selten jetzt direkt bei einem ganzen Workshop dabei bin. Gell? Also ich bin ja eher so die Entwicklungsdame, die Sachen entwickelt und dann mit Partner sucht und das Ganze koordiniert. Ich bin schon immer wieder bei Workshops dabei, aber natürlich nicht regelmäßig und bei allen. Deswegen fällt mir da jetzt konkret, habe ich jetzt gar nichts im Kopf. Da müsste ich länger nachdenken. Was mir eher einfällt, sind so Highlights, wo ich denke, es hat eine gewisse Wirksamkeit. Also wir haben zum Beispiel Workshops gehabt, wo dann 2 Wochen später im Labor die Schülerinnen stehen und sagen, sie wollen gerne ein Praktikum machen oder so. Oder wir von über die Eltern erfragen zum Beispiel, wir haben so ein Abwasser-Experimentier-Workshop, wo wir dann von den Eltern erfragen, dass die Kinder sie daheim aufmerksam gemacht haben, dass das Öl eben nicht in die Spüle reinkommt. Also solche Sachen, da fällt mir einiges ein, so im Nachgang, weil natürlich bei der Evaluierung oder bei dem Feedback bin ich natürlich immer dabei. Aber die Frage, da muss ich offen lassen, fällt mir jetzt nicht sein.
Für was steht eigentlich MINT? Was ist das für Akronym?
MINT steht eigentlich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Finde ich gar nicht so ideal, diesen Ausdruck. Also ich bin kein Fan dieser Abkürzung, weil mein Begriff von MINT ist einfach auch diese allgemeine Naturwissenschaft und Technik und genau das ist ja einfach ein sehr komplexes Feld und dieser MINT-Begriff, der splittet für mich schon wieder dieses komplexe Feld in einzelne Fächer auf und genau von dem wollen wir eigentlich wegkommen, gell? Oder genau das wollen wir den Kindern ja lernen, dass eben systemisch lernen und die Komplexität erfassen und aus verschiedenen Gesichtspunkten die Herausforderungen betrachten und auch lösen. Also ich bin mit dem Begriff nicht sehr glücklich, aber wie gesagt, das wären die Wörter.
Kann man eigentlich sagen, was für eine Weiterbildung oder was für Kurs, was für Unterricht, was für Workshop am beliebtesten ist bei den Kindern?
Das hängt ein bisschen natürlich von der Altersstufe ab. Also unser absolutes Highlight oder sehr beliebt ist ein Kit-Abwasser. Das ist so ein Abwasseranalysen- oder Abwasserreinigungsworkshop nach dem vorstehenden Lernen. Der kommt bei den Kindern der Volksschule sehr gut an. Und bei der Oberstufe gibt es einige Workshops. Also wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der medizinischen Uni, wo aus mit dem 3D-Drucker lebendes Gewebe gedruckt wird. Also das kommt total gut
mit
an.
Der Hagenbuchner Judith zufällig?
Ja, genau. Ja, genau. Witzig, ja, genau. Ja. Genau. Ja, also das sind faszinierende Felder, gell? Also was einfach die jungen Menschen auch fasziniert. auch diese ganzen, also wir haben auf der Urologie Workshops zum Thema Prostatakarzinom, überhaupt Krebsforschung wird sehr gern angenommen. Also bei den Oberstufen sehr stark auch diese medizinischen Bereiche und auch Umweltthemen. Also zum Beispiel mit der Birgit Sattler von der Uni Innsbruck, von der Ökologie, waren wir mit den Kindern und Jugendlichen auf dem Gletscher, haben die Proben genommen und Mikroplastik nachgewiesen. Also solche Umweltthemen, also diese Klimawandel-Thematik interessiert die Kinder auch von klein bis groß. Ja, schon sehr. Mhm.
Was würdest du sagen, ist das übergeordnete Ziel oder was wünschst du dir in 10 Jahren? Was sollte das Ergebnis daraus sein?
Jetzt für die ganze Bewegung oder für die Zielgruppen, eigentlich für die Kinder, dass sie einfach aus der Schule rausgehen, jetzt sprich von Verein Klasse Forschung, weil die MINT-Koordination, das ist ja eigentlich von der Elementarpädagogik bis zum lebenslangen Lernen. Also, aber einfach das Know-how mitzugeben, dass sie einfach für diese Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerüstet sind. Also ich bin natürlich, mein Schwerpunkt ist MINT oder die Naturwissenschaften, aber ich glaube, dass dieses Themengebiet viel mehr noch mitgibt, wie jetzt wirklich diese fachliche Vermittlung. Und wenn man sich die ganzen Kompetenzen anschaut, was man braucht, Kommunikationsfähigkeit, Teambuilding, Kreativität, kritisches Hinterfragen, das alles kann man sehr gut mit diesen Angeboten mitgeben. Und ich wünsche mir, dass die Kinder und Jugendlichen oder auch die Erwachsenen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, vor allem das mitnehmen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger wie das Fachwissen. Das Fachwissen kann man sich immer aneignen. Aber das im Tun zu lernen, wie komme ich gemeinsam zu Erfolg, wie gehe ich mit Scheitern um, wie stelle ich mich diesen ganzen Fake News, wie kann ich kritisch hinterfragen, wie gehe ich mit dem Thema Wissenschaft um, was glaube ich nicht. Also ich glaube, das sind so die richtigen Herausforderungen. Ich wünsche mir, dass wir da die jungen Menschen und auch die Erwachsenen, die MINT-Aktivitäten in Anspruch nehmen, sich damit beschäftigen, mit diesem Know-how erfolgreicher sind oder gut durchs Leben gehen. Also das ist, glaube ich, so mein Wunsch.
Hast du Angst vor der Zukunft, dass das nicht gelingt? Weil eine Zukunft sich auszumalen, wo man Fake News übernimmt oder wo halt einfach diese Empathie fehlt oder die Kommunikationsbereitschaft, die Kommunikationsfähigkeit oder was meiner Meinung nach auch eine ganz wichtige Fähigkeit ist, die Visualisierung, dass man sich Dinge vorstellen kann, um auch kreative Lösungsansätze zu finden. Hast du Angst davor, dass das verloren geht? Kannst du dir überhaupt so eine Zukunft vorstellen?
Nein, Angst habe ich jetzt einmal prinzipiell nicht, weil ich einfach eine große Hoffnung, eine große Zuversicht in unsere Jugend habe. Ich habe selber 3 Kinder und es wird so viel Negatives gesagt, also auch bezüglich der Jugend. Also ich habe einfach ganz eine große Hoffnung in unsere Jugend, die machen das sicher super. Und es hat noch jede Generation mehr oder weniger diese Stärke bewiesen und ich glaube auch, dass die Jugendlichen von heute das morgen gut schaffen können. Also da bin ich sehr optimistisch. Und machen wir da eigentlich keine Sorgen. Und bezüglich des Visualisierens, ich glaube, da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, auf die man sich einstellen muss oder Herausforderungen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt.
Was denkst du, ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung? Aus naturwissenschaftlicher Sicht oder aus wissenschaftlicher Sicht?
Für die Zukunft oder was meinst du jetzt genau?
Für die Zukunft, ja.
Ja, also Herausforderung, glaube ich schon, ist das Erkennen wirklich, was ist Wahrheit, was nicht. Gell? Also ich glaube, das ist schon ganz schwierig, weil einfach da die technischen Entwicklungen so schnell gehen, dass man einfach da selber sehr schwer folgen kann. Und das ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung. Und zweite Herausforderung ist ja eine gewisse die Überwindung von Mutlosigkeit oder Resignation, also einfach da optimistisch zu bleiben und lösungsorientiert. Das sind zwei Sachen, die mich schon sehr viel auch beschäftigen.
Wenn du die Wahrheit ansprichst bei der Wissenschaft, beziehungsweise auch die Geschwindigkeit, weil im wissenschaftlichen Bereich, also die Weiterentwicklung von Wissen, die geht ja wahnsinnig schnell. Und wenn die Schüler und Schülerinnen dann ja eigentlich fertig sind und in die Welt rausgehen, ist ja meistens das Wissen dann schon wieder veraltet, oder? Also wie schafft man das dann auch, immer am Ball zu bleiben und das dann auch zu erkennen, okay, was gibt's da Neues und immer wieder ja, dieses lebenslange Lernen zu zelebrieren, weil ich glaube, dass das ja auch die Schwierigkeit ist, dass das, was wir heute zum Beispiel in irgendeinem Bereich wissen, ist in einem Jahr vielleicht komplett überholt wieder. Und dann wieder die Mühe zu haben oder die Energie zu haben, sich da wieder rein zu versetzen in die Lage und zu erkennen, was ist wahr, was war einmal wahr und was sollte wahr sein. Wie zelebriert man das? Wie gelingt das? Und wie kann man das den Menschen weitergeben, dass das, was du jetzt weißt, sich immer weiterentwickelt und dass man dann wieder diese Neugierde entfacht, auch im späteren Lebensverlauf.
Mhm. Ja, ich glaube, es kann gelingen durch Themen oder durch Bereiche, wo man sie einfach, wo man ein persönliches Engagement entdeckt und das auch mehr oder weniger umsetzt. Und in diesen Bereichen wird man dann auch eben sich verschiedene Sachen anschauen und aus verschiedenen Blickpunkten begutachten und genau das muss in der Schule gelernt werden. Also es geht jetzt nicht um das Fachwissen. Ich glaube, es geht um das, wie kann ich mir Fachwissen aneignen? Wie kann ich es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten? Wie kann ich mir dann selber Meinung bilden? Und das werde ich immer wieder neu machen müssen. Und indem ich Schwerpunkte finde oder Themen finde, wo ich mir denke, das ist es wert, sich zu engagieren oder das ist wichtig für uns, für die Gesellschaft, für die Umwelt, da werde ich dann auch mehr oder weniger die Themen aus verschiedenen Blickpunkten hoffentlich mir anschauen und mir dann eine Meinung bilden. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Es geht jetzt nicht weniger um das Fach, sondern einfach, wie gehe ich mit neuen Entwicklungen um, gell, und wie bleibe ich aktiv. Und das geht einfach, glaube ich, auch bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen über eine persönliche Betroffenheit. Also wenn ich persönlich betroffen bin von irgendwas, dann habe ich hoffentlich auch die Neugierde, mich dazu näher zu informieren und das Ganze aus verschiedenen Blickpunkten kritisch zu betrachten und mir dann eine Meinung zu bilden.
Wie war das bei dir, als du dich für die Naturwissenschaft entschieden hast?
Ja, ich habe eigentlich in der Oberstufe gewusst, dass mir das einfach total interessiert, die Biologie. Ich war schon als 14-15-Jährige, habe sehr viel, keine Ahnung, damals hat botanische Sachen gemacht. Ich bin schon nach Innsbruck gegangen und habe gewusst, ich will Mikrobiologie studieren. Also das hat mich schon immer fasziniert. Ja, es hat sich eigentlich so ergeben. In meiner Familie gibt es keine Naturwissenschaftler. Also es war einfach wirklich ein persönliches Interesse. Und meine Eltern haben mir da Gott sei Dank einen totalen Freiraum lassen. Und ich habe da wirklich ganz persönlich entscheiden können. Und ja, es war das Richtige. Obwohl es mich jetzt ein bisschen in einen anderen Weg, in einen unerwarteten Weg eigentlich mehr oder weniger geführt hat. Ich habe natürlich jetzt nicht diese klassische Forschungskarriere absolviert, aber ich glaube, das ist es eben auch, dass man sagt, man muss sich dann auch schauen, was kann man, was ergibt sich, wo gibt es momentan Bedarf oder Herausforderungen, was, ja, und so hat sich das eben ergeben.
Du hast am Anfang die Geduld angesprochen, aber wie gelingt auch die Offenheit gegenüber dem Leben, einfach auch Möglichkeiten wahrzunehmen? Weil wie du gesagt hast, also es ist nicht die klassische Forscherinnen- oder Forscherkarriere und dann sieht man, es gibt Möglichkeiten, andere Wege zu beschreiten, aber dann auch offen zu sein und diese zu gehen, das erfordert ja Energie, das erfordert Vorstellungsvermögen oder Vorstellungskraft und das erfordert ja genauso auch den Mut und das Selbstvertrauen, auf sich selbst zu vertrauen, dass man den Weg beschreiten kann.
Ja, ich meine, in einer gewissen Weise ist, jetzt wenn ich meine Entwicklung so ein bisschen zurückschaue, sind es einfach Rahmenbedingungen, die halt bestimmte Sachen nicht möglich machen oder für andere ermöglichen. Und die Offenheit ist einfach, glaube ich, einmal einfach was auszuprobieren und zu sagen, okay, das könnte mir liegen und dann auch zu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so das meine, ich mache wieder was anderes. Also das ist jetzt keine große Planung, oft ergeben sich Sachen und ich glaube, die Offenheit muss darauf bestehen, dass man einfach einmal auch den Sprung ins kalte Wasser wagt und aus dem, auch wenn es vielleicht nicht ganz positiv ist, wahnsinnig viel mitnehmen kann und lernen. Also ich kann mich erinnern, ich habe nach meiner Kinderkarenz und der Arbeit im Labor, bin ich dann beim Projektmanagement gelandet und habe meinen ersten Monat schon ein riesen EU-Projekt bekommen in der letzten Antragsphase, wo ich nicht gewusst habe, was ich vorher zuerst anfange, null Kompetenz in dem Bereich. Ja, es ist irgendwie umgegangen und habe wahnsinnig viel gelernt in die paar Monate. Ich würde es nicht bereuen, aber in der Zeit war es natürlich unendlich hart. Aber dem muss man offen sein, glaube ich, und dann macht es, glaube ich, auch Spaß und man muss es einfach ein bisschen austesten.
Was würdest du Kindern mitgeben, die was den Druck verspüren, sich entscheiden zu müssen, was sie im Leben wollen und was sie im Leben leisten wollen?
Ja, ich würde mal sagen, also ja, ich glaube, man muss die Kinder auf alle Fälle in den Druck nehmen und einfach einfach auf ihr inneres Bauchgefühl ein bisschen zu hören. Also ich glaube, ganz im Inneren weiß man eigentlich, wo man gut ist und wo man schlecht ist. Und einfach die Möglichkeit in Anspruch nehmen, was auszuprobieren, verschiedene Sachen auszuprobieren, unkonventionelle Sachen ausprobieren. Ja, einfach offen bleiben für alles, gell? Und je mehr man ausprobiert, desto mehr weiß man dann auch, in welche Richtung es gehen kann. Ist auch ein bisschen wie beim Forschen. Man muss viel ausprobieren und dann findet man irgendwann mal die richtige Lösung. Wenn man nichts probiert und immer bei einem Weg bleibt, ja, dann bleibt ihm vieles vielleicht verborgen.
Den Kindern gibt es eher Scheitern im Sinne von Forschung dann mit in den Projekten wahrscheinlich, oder? Also wie man mit Scheitern umgeht und wie man resilient bleibt und wie man weitermacht, das geschieht höchstwahrscheinlich in den Projekten dann.
Das versuchen wir natürlich. Es ist natürlich nicht immer umsetzbar, es hängt von den Formaten ab. Aber wenn wir so Formate haben mit diesen Design Thinking Prozessen, da ist das ganz gut möglich, weil da gibt es natürlich auch Versuche, die nicht klappen. Und dann, wie es auch in der Forschung ist, muss man halt einen anderen Weg probieren, muss analysieren, wieso hat das jetzt nicht geklappt und einen neuen Anlauf, los geht's. Aber letztendlich schaut da meistens schon ein Erfolg heraus. Und insofern gehört das auch dazu und soll man, glaube ich, auch vermitteln, weil Forschung soll jetzt nicht in den Köpfen so verankert sein, es ist total cool und es explodiert immer was und es ist immer ein Highlight und es ist eine extrem anstrengende, harte Arbeit mit vielen schlechten Momenten, glaube ich, und man muss in gewisser Weise eben auch den Forschungsprozess so darstellen, wie er ist und nicht da irgendwie, ja, schönreden und ein falsches Bild davon geben. Also das wollen wir jetzt auch nicht.
Wie sieht ein klassischer Forschungsprozess aus?
Also zuerst mal eine gewisse Herausforderung, mal definieren, überhaupt einmal klar werden, was ist denn die Herausforderungen, dann das Ganze mal analysieren, welche Schritte wären möglich, wie kann ich das einmal lösen, verschiedene Lösungsansätze einmal sich vor Augen führen und dann sich einmal für einen Weg entscheiden, diesen einmal versuchen und mehr oder weniger das Ergebnis dann analysieren, reflektieren. Wenn wir Forscherinnen und Forscher dabei haben, die diesen Prozess begleiten, auch mit den Expertinnen Rücksprache halten, wieso hat das jetzt nicht so geklappt? Daneben natürlich läuft auf einer anderen Ebene, meine ich, wenn man es im Team macht, dieser Teambuilding-Prozess ein bisschen mit, gell, wer hat welche Rolle, wie arbeiten wir zusammen? Ja, und in verschiedenen Reflexionsschleifen einfach prototypisieren, ausprobieren, was könnte funktionieren? Und wenn man dann zu einem Ergebnis kommt, mehr oder weniger, das ist auch zu dokumentieren, und zu bewerten und zu diskutieren und dann natürlich auch zu präsentieren. So, das wird der klassische Prozess sein. Aber natürlich findet das nicht immer statt. Gell? Also wir haben Angebote, wo einfach die Lehrer kommen und sagen, wir hätten gerne einen Workshop zu diesem und jenem Thema. Du kannst jetzt nicht immer diesen ganzen Forschungsprozess in ein Format oder ein Angebot reinpacken. Wir haben solche Angebote und solche, aber das wäre so dieser Forschungsprozess.
Gibt es Quantentechnologie, Quanteninformation auch im Angebot, dass das an die Kinder vermittelt wird?
Nein, gibt es leider noch nicht. Und du hast mir einen wunden Punkt getroffen.
Oh, das tut mir leid.
Weil diese Quantentechnologie mir schon lange ein Anliegen ist, weil wir eben in Innsbruck einfach so hervorragende Kompetenz haben. Aber wir haben es derzeit noch nicht geschafft, einen Schwerpunkt zu machen. Ich bin immer ein bisschen am Überlegen und schauen, wie könnte man das aufsetzen. Es ist nicht ganz einfach. Also bestimmte Themen sind wirklich schwer für Kinder und Jugendliche runterzubrechen. Und gerade die Quantentechnologie ist echt ganz eine schöne Aufgabe. Aber es liegt mir schon lange im Magen, dass wir mal da zu dem Thema was machen. Nein, haben wir leider noch nicht. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ein sehr schweres Thema und da tun wir uns ein bisschen schwer, das einfach auch für Kinder runterzubrechen. Also wir haben jetzt einen neuen Schwerpunkt KI. Das ist genauso schwierig. Da haben wir schon einige Workshops gehabt. Und zwar nicht die KI jetzt einfach in der Anwendung von irgendwelchen Textprogrammen oder Visualisierungen, sondern wirklich die Technologie der KI, was steckt dahinter und so weiter, ist ganz schwierig zu vermitteln. Und wir versuchen jetzt den Weg übers Bauen, über die Bauindustrie, wie wird das in der Bauindustrie angewandt, Aber mal schauen, ob uns das gelingt. Also hier versuchen wir den Weg von der Natur. Also wir starten eigentlich, wie funktioniert eigentlich die Evolution in der Natur in Bezug auf Tierbehausungen? Da arbeiten wir im Institut für Zoologie zusammen mit Thorsten Schwertet. Und dann versuchen wir diese natürliche Evolution dann umzulegen eben aufs Baugewerbe. Mal schauen, ob es uns schafft, ob es uns gelingt. Also da ist die Eva Kufstein dabei. Und Firma Riederbau, Revitalize Startup. Und ja, da versucht man da jetzt, aber das ist eben auch ein sehr schwieriges Thema, wo wir es lang gekiefelt haben, das zu knacken. Und hoffentlich gelingt es uns, das dann auch so umzusetzen, dass die Kinder das spannend finden.
Wie lange dauert es dann, bis ein Produkt oder so ein Workshop fertig ist? Also wenn du jetzt ansprichst, okay, man versucht es mit der Bauindustrie darzustellen oder man versucht es aufzubrechen für die Kinder und so einfach wie möglich zu vermitteln. Wie lange dauert so ein Prozess?
Ja, mindestens ein Dreivierteljahr.
Ah, Wahnsinn, okay. Mhm. Da muss man wahrscheinlich zuerst viel Recherche betreiben, wer passt denn überhaupt und wer ist überhaupt bereit, da mitzumachen wahrscheinlich, oder?
Also wenn man das Konsortium jetzt schon hat, also wir haben jetzt schon gewisse Themenschwerpunkte, wir wissen, welche Partner dabei sind und wo wir hinwollen, also wir haben ein ungefähres Konzept, aber das dann wirklich einen Workshop zu entwickeln, dass das wirklich dann, dass man in die Schule gehen kann oder die Kinder kommen und man führt das einmal durch. Dann gibt es natürlich ein paar Probeschleifen, wo man ein bisschen schaut, wie funktioniert das. Das dauert schon seit Zeit, gell? Aber natürlich, man ist ja nicht Tag und Nacht dabei, gell? Die Professoren und so weiter, die haben ja alles andere Arbeit auch noch. Das muss man schon auch sehen, gell? Also reine Arbeitszeit ist jetzt sicher nicht ein Dreivierteljahr, aber bis das dann wirklich, also wir rechnen immer wir haben jetzt das neue Projekt, da haben wir gerade eine Förderzusage gekriegt, das startet jetzt Anfang Mai, dann trifft man sich immer mit den Lehrpersonen, spricht es ab, was sind ihre Erwartungen und so weiter. Dieser ganze Prozess und dann entwickelt man mal was, spricht es mit den Lehrpersonen ab, mit den anderen Partnern. Also wir haben eben auch Workshops, wo mehrere Partner zusammenarbeiten. Also es ist nicht der Workshop, den jetzt die Zoologie oder die MedUni macht oder irgendein Unternehmen, sondern die Unternehmen und die arbeiten dann auch gemeinsam oft an einem Workshop. Und das dauert schon eine Zeit, bis sie die dann zusammengesprochen haben, abgesprochen haben, bis da wirklich ein cooles Format rausschaut. Muss man Materialien bestellen und so weiter. Also das dauert schon eine Zeit lang.
Wann habt ihr die Entscheidung getroffen, einen KI-Workshop zu machen?
Wann? Also wir haben jetzt schon seit 2 Jahren einen KI-Workshop. Das war digital, also noch länger. Also den haben wir in Corona-Zeiten entwickelt und der Workshop hat geheißen, wie können Computer lernen, Krankheiten vorherzusagen? Und da haben wir eine Kooperation gehabt mit dem Forschungszentrum WaskAge, die eben mit KI versuchen, die Schlaganfallprognose zu machen. Und das haben wir in einen Workshop reingepackt, der war rein digital, weil eben keine Schulbesuche möglich waren. Und das war mit der Oberstufe und dann sind wir einfach draufgekommen, obwohl Oberstufe, wie schwierig das ist zu vermitteln und wie schwierig das ist, dass die Jugendlichen das auch erfassen. Die haben es da wahnsinnig schwer getan und das war so ein bisschen die Überlegung, eben jetzt da weiterzuarbeiten und mit KI irgendwas zu machen. Und parallel dazu ist jetzt in den letzten Jahren natürlich das KI-Thema in der Schule auch sehr präsent worden, weil natürlich die KI in der Schule Einzug genommen hat und da natürlich auch Herausforderungen sind. Und wir haben gesagt, wir wollen es einfach auf einer anderen Ebene da auch unterstützen, die KI vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Und deswegen haben wir uns für diesen Schwerpunkt entschieden. Aber so die ersten Erfahrungen waren eigentlich in der Corona-Zeit, ja, 2020, vielleicht vor 4 Jahren, ja.
Was denkst du, kann künstliche Intelligenz für die Wissenschaft leisten?
Puh, wenn wir das schon alles wissen. Also wie gesagt, glaube ich, gerade im Rahmen der Forschung, im Bereich der Gesundheitsforschung, der Prognose von Krankheiten oder so, da glaube ich, kann es ganz viel leisten, viel Arbeit abnehmen und viel sehr genau, glaube ich, analysieren. Natürlich in der Bildgebung, glaube ich, ist ein ganz großes Thema. Glaube ich, in der psychiatrischen Behandlung oder psychologischen Behandlung kann die KI ganz viel machen. Ich glaube, da gibt es Bereiche, die wir uns schon gar nicht vorstellen können.
Interessant, dass du den psychologischen Bereich ansprichst, weil ich habe mir gedacht, ist man bereit, der künstlichen Intelligenz Informationen über sich mitzuteilen, die was halt einfach vielleicht dramatische Ereignisse beinhalten und so weiter. Und ich habe dann eher gedacht, nein, Es gibt schon Bücher, die was sagen, dass man generell offener ist gegenüber künstlicher Intelligenz, weil man glaubt, sie bewertet nicht. Aber wenn künstliche Intelligenz immer menschlicher wird, dann bewertet sie ja dann doch irgendwann höchstwahrscheinlich. Und deswegen spannender Gedanke auf jeden Fall. Also hier hat man nicht gedacht, also ich glaube zumindest derzeit nicht, dass es in der Psychologie einen Weg gibt, aber ich bin natürlich offen dafür.
Nein, ich glaube, also ich will es jetzt einfach so sehen. Wir haben da letzte Woche ja erst ein Gespräch gehabt mit einem Experten und ich glaube, gerade in der Beratungstätigkeit, da geht es gar nicht jetzt, dass man der KI etwas mitteilt, aber einfach zum Beispiel durch die Sprache und eine gewisse Gestik, glaube ich, kann die KI zum Beispiel herausfiltern, wie es dir vielleicht geht. Zum Beispiel, gell? Also nur so als Beispiel. Und anhand verschiedener Mustern. Also ich glaube, da gibt es viele Anwendungen. Ob es dann gut oder schlecht ist oder was bringt oder nicht, ist die andere Frage. Aber ja, Möglichkeiten gibt es auch in der Psychiatrie, Psychologie ganz viele, glaube ich.
Was war denn noch ein schwieriges Thema herunterzubrechen für die Kinder? Wo hat es noch Schwierigkeiten gegeben? Weil ja, wahrscheinlich die Wissenschaft bietet ja ein breites Themenfeld an komplizierten Themenfeldern.
Ja. Also zu einem gewissen Maß muss ich sagen, das Thema Klimawandel, Klimawandelanpassung, Klimaschutz, das klingt jetzt ganz, ganz brutal eigentlich, aber wie wir mit diesem einen Projekt gestartet haben, haben die Lehrpersonen teilweise uns rückgemeldet, man hat diese Themen, also wir haben zum Thema Klimawandel, Klimawandelanpassung, Klimaschutz haben wir zwei Unterthemen herausgepickt, das sind die Wasserressourcen und die Bioressourcen in Tirol. Und da haben die Lehrpersonen zum Beispiel gesagt, wow, coole Sachen, coole Angebote, aber erwähnt das Thema Klimaschutz nicht. Weil scheinbar in den jungen Menschen einfach schon so gewisse Abneigung ist, weil es einfach so viel davon geredet ist, so viel davon Negatives berichtet wird, so viel Zukunftsängste geschürt werden, dass uns die Lehrpersonen rückgemeldet haben, dass sie einfach gesättigt sind und einfach ja das oft nicht mehr hören wollen. Gell? Also das war am Anfang schon ein bisschen eine Herausforderung, aber ich glaube, wir haben es eben durch Themen, die persönliche Betroffenheit erzeugen, aber auch die Möglichkeit, mehr oder weniger Lösungsansätze mitzugestalten, haben wir versucht, sie aus diesem Tief wieder rauszuholen. Und ich glaube, das ist jetzt uns ganz gut gelungen, sehen wir heute bei diesen Teilnehmenden. Das war immer sehr lösungsorientiert und ich glaube, wenn du nicht unten bleibst mit den Kindern, sag, alles ist schlecht und die Zukunft wird furchtbar und alles ist verschmutzt und alles geht den Bach runter, sondern eben sagst, es gibt die Herausforderung, aber wir haben die und die Möglichkeiten, da was zu tun. Dann ist es einfach die Selbstwirksamkeit der jungen Menschen ein bisschen zu unterstützen. Dann, glaube ich, kann man mit solchen Themen gut umgehen und ja, da sind wir jetzt auf einem guten Weg, glaube ich. Aber das war am Anfang so, wir haben geglaubt, die Klimaschutz ist ein tolles Thema, total aktuell. Und dabei war da wirklich unter den Jugendlichen schon einfach wirklich eine sehr, sehr, sehr pessimistische Stimmung und da ist oft schwierig, sie wieder für das Thema zu interessieren oder zu motivieren.
Gibt es weitere Themen, die was eine pessimistische Stimmung bei den Kindern auslösen?
Ich glaube, diese Umweltthemen sind schon sehr zentral für die jungen Leute. Ich meine, in den anderen, gerade politischen Sachen, bin ich jetzt natürlich auch nicht so drinnen, kann ich nicht Auskunft geben, gell? Ich bin jetzt keine Lehrperson. Kann ich jetzt, also aus meinem Bereich jetzt nicht so mitnehmen. Ich meine, es gibt natürlich jetzt da so Vorbehalte oder so, oder gegenüber diesen ganzen digitalen Entwicklungen, gell? Die man eben einfach versucht, einfach aus verschiedenen Gesichtsweisen darzustellen. Aber da kann man jetzt nicht sagen, ist jetzt eigentlich eine pessimistische Einstellung der Jugendlichen. Nein.
Okay. Elisabeth, ich habe noch drei Fragen an dich. Weil wir nähern uns schön langsam dem Ende. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit?
Weisheit ist, das Wissen richtig anzuwenden, würde ich sagen.
Sehr schön gesagt. Was sollten deiner Meinung nach alle Erwachsenen und Kinder lernen? Eine Sache.
Nur eine. Mhm. Wertschätzung gegenüber den Mitmenschen.
Ah, sehr schön. Da wäre vieles behoben, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen. Und die letzte Frage, Elisabeth. Was möchtest du noch sagen?
Ich bedanke mich für die Einladung, möchte ich sagen. Und ja, dass ich mich freue, wenn wir mit unserer Bewegung, mit unserem Verein, mit unserer MINT-Koordination noch viel, viel zum Thema Bildung beitragen können und die jungen Leute, vor allem die jungen Menschen, gut ausstatten können für die Zukunft. Weil Bildung ist die Zukunft und das ist einfach eine ganz starke Motivation, da weiterzumachen und ihnen das beste Werkzeug mitzugeben für die Zukunft.
Das ist sehr schön und das ist ein extrem wichtiger Beitrag, weil es gibt nach wie vor immer noch viele menschliche Fähigkeiten, wo ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass die von Maschinen ersetzt werden. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, auch zu beflügeln, zu motivieren, zu zeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten. Und eben ihr leistet ja im Endeffekt genau diesen Beitrag, jungen Menschen einen Weg zu zeigen, in Zukunft nützlich zu sein. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen Sinn haben, Sinn sehen und nützlich sein. Und ihr bietet den Weg und das freut mich sehr. Also mir hat es sehr gefreut, dass wir sprechen konnten. Mir freut es immer wieder, wenn ich mal auf eure Webseite schaue und immer wieder neue verschiedenste Bereiche und Themen sehe und verschiedenste Workshops sehe. Und ja, vielen Dank und auch vielen Dank für den Mut, den du mitgebracht hast, weil das zu starten und zu sagen, einfach einen Verein zu gründen und dann weiterzumachen und weiterzumachen, genau das ist es, was die Menschen benötigen. Und vielen Dank an dieser Stelle. Danke, Elisabeth.
Ja, gerne, Robert.